Der Predigttext steht im 1. Könige Kapitel 3. Und Gott der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach: Du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist, in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir. Und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast mich, deinen Knecht, zum König gemacht an meines Vaters Statt. Ich aber bin noch jung und weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm: Weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Großen.
Liebe Freunde und Geschwister, diese Begebenheit führt uns in die Zeit des Regierungsantritts von König Salomo. Er war der dritte König in der Reihe der Könige Israels nach Saul, David, er nun der dritte. Und wir sehen hier Salomo vor einer großen Aufgabe, die ihn als jungen Mann erreicht. Eine Führungsverantwortung, einen großen Entscheidungsdruck. Viele Gegner und Unerfahrenheit in dieser neuen Aufgabe. Das Ganze hat sich vor fast 3000 Jahren abgespielt, aber es ist, als könnte es heute geschehen sein. Und auch in unserer Welt, unserer Jahre, hat dieses Wort von Salomo eine wichtige Bedeutung gewonnen für Führungsverantwortliche und Entscheidungsträger im öffentlichen Raum. Vor 5 Jahren, im September 2011, war der damalige Papst Benedikt XVI. Hier zu Besuch in Deutschland und unter anderem mit einer Rede im Deutschen Bundestag, im Reichstag in Berlin. Viele Abgeordnete haben allerdings diese Rede boykottiert, wollten sich nicht von einer christlichen Stimme beeinflussen lassen, aber er hat genau dieses Wort zitiert, was wir als den Schlüsselvers dieses ganzen Abschnittes gelesen und gehört haben: So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. vor der Weltöffentlichkeit sozusagen in Deutschland ist dies gesprochen worden, an alle, die die Entscheidung Druck vor sich haben und Verantwortung tragen, an alle politischen Schlüsselpersonen unseres Landes. Und was sagt Salomo als Einstieg in diese Bitte? Ich bin noch jung und weiß weder aus noch ein. Und das stimmt tatsächlich für Salomo. Er war der Sohn, der aus der Verbindung von David mit Bathseba entstanden ist, also im höheren Alter von David. Von daher, Salomo war noch relativ jung und weiß weder aus noch ein. Und auch das stimmt sehr deutlich. Denn die Großen aus der Umgebung Davids, die standen zum Teil gegen ihn, haben sogar heftigen Widerstand geleistet, etwa Joab, der militärische Oberbefehlshaber. Und es gab blutige Thronfolgekämpfe um die Nachfolge von David. Also ich weiß weder aus noch ein. Aber man muss nicht in politischer Verantwortung, in öffentlichem Amt stehen, um zu erahnen, was hier vor sich geht. Auch uns, in unserer kleinen Welt, gilt das ganz genauso. Ich möchte fast sagen, dieser Vers, der begleitet mich oft und ich möchte denken, das ist für uns viele fast wie ein praktisches Glaubensbekenntnis. Ich bin jung und weiß weder aus noch ein. Ich bin jung, das stimmt nicht mehr bei mir, aber das Zweite, weder weiß weder aus noch ein. Wenn ich an Belastungen, an Hürden, an Grenzen, an Menschen, die mir schwer sind, die mir quer liegen, die mir nicht schmecken, denke, dann kann ich das nachvollziehen. Und vielleicht ist auch unter uns jemand, der vor einer neuen Aufgabe steht, im Ausbildungswesen, im Studium, an einem neuen Arbeitsplatz oder mit neuen Aufgaben in seiner beruflichen Tätigkeit. Mit anderen Menschen, die ihn umgeben, in der Nachbarschaft oder mit denen er zu tun hat. Wie oft erleben wir das? Ich weiß weder aus noch ein. Und nun, oder es gilt auch tatsächlich für uns als Ältere, und da gehöre ich ja nun zu, dass wir merken, wir kommen nicht mehr so schnell mit allem. Wir gucken etwas langsamer, ja, und merken auch, es geht auch gut ohne uns. Die anderen wissen das und lassen uns auch spüren. Eigentlich sind wir eine Belastung. Ja. Es ginge ohne sie viel besser. Also all das sind Dinge, die uns zusetzen. Ich weiß weder aus noch ein. Und nun diese eigenartige Bitte, die Salomo in den Mund gelegt wird. Der Herr sprach oder erschien Salomo im Traum, bitte, was ich dir geben soll. Für viele Menschen unserer Umgebung ist die Bibel ein Märchenbuch. Ja, und da hat die Stellung von Adam und Eva nicht mehr Gewicht als der Weihnachtsmann und der Osterhase. Schöne Märchen, schöne Erzählung für Kinder, aber es ist nicht lebensfähig. Und dies klingt wirklich wie ein Märchen. Bitte, was ich dir geben soll. Da ist eine gute Fee, die lässt sich einen Wunsch äußern und er geht zack, zack in Erfüllung. So könnte man meinen. Manche denken, man muss träumen, um Gottes Wille zu erfahren, wie das hier bei Salomo der Fall ist, im Traum. Aber es heißt ja nicht Schlaf und Träume, sondern wacht und betet. Also eigentlich ganz umgekehrt, für uns gelten eigentlich andere Dinge, es sei denn, es sind besondere Lagen, wo Gott auch heute sicher durch einen Traum redet. In Zeitschriften und den Ratgeberspalten vieler Veröffentlichungen heißt es, träume dein Leben und lebe deine Träume. Das ist auch nicht gemeint, denn das führt herrschaft in eine schiefe Kurve, solch ein Wunschdenken wird aus der Kurve getragen. Das hält nicht lange durch in der Realität des Lebens. Nein, wir sollten diese Frage, bitte, was ich dir geben soll, eher verstehen als einen Test. So unangenehm das klingt, wenn wir an eine Prüfungsfrage denken, der uns zu einer Lernkontrolle, Kontrolle über unseren eigenen Lernfortschritt anhält, ein Test. Was geht in Salomo vor? Was ist ihm wichtig? Worum kreist sein ganzes Denken? Woran hängt das Herz? Was hat für ihn Bedeutung, Gewicht und Vorrang? Und wir, wenn man uns nachts um 3 Uhr unvermittelt wecken würde, dann wären wir natürlich sehr unausgeschlafen. Aber was sind die ersten Gedanken, die uns bewegen? Die ersten Sorgen, die ersten Glücksgefühle oder das erste Stöhnen? Das lässt ein wenig erahnen, was in uns vorgeht, an Interessen, an Lasten, an Beweggründen. Und wir ahnen vielleicht etwas. Es geht um eine Leidenschaft hier für Salomo und für uns, um die Belange Gottes. Was sind seine Anliegen? Sind wir davon getrieben, umhergetrieben, getroffen und gepackt? Was ist nun die Antwort von Salomo auf diese Bitte, die ihm in den Mund gelegt wird? Das ist dieser Schlüsselvers 9. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Oder später in der Antwort Gottes greift Gott das noch einmal auf. Er gibt ihm die Zusage, Verstand zu hören und zu richten, Recht zu richten. Also die beiden Dinge, hören, verstehen auf der einen Seite und Recht richten. Das Hören hat damit zu tun, dass wir überhaupt mal wissen, um was es geht. Dass wir Gottes Willen kennen, dass wir ihn wahrnehmen und zur Kenntnis nehmen. Dass wir nicht ahnungslos sind, sondern Orientierung haben. Und das Recht richten spricht dann das Zweite an, was kommen muss, nämlich das umzusetzen in unserem praktischen Alltag und täglichen Leben. Recht zu richten, also Gottes Willen kennen und Gottes Willen tun. Es geht um beides, um das Wissen und das Wollen. Es geht um Kopf und Herz, ja, um die Maßstäbe dessen, was unser Leben ausmacht, und die Motivation, auch das Richtige und Erkannte zu tun. Im Bilde könnte man sagen, es geht um den Kompass, den wir brauchen, um zu wissen, wo ist Norden und Süden, was ist gut und böse, richtig und falsch. Und um den Motor, der uns dazu bewegt, jetzt auch tatsächlich Schritte zu unternehmen, und zwar die richtigen Schritte. Beides ist in dieser Bitte umschlossen, ein gehorsames Herz recht zu richten und zu verstehen. Wir haben sicher alle schon mal dieser Frage gegenübergestanden, und sie stellt sich uns oft im Alltag, Jesus auch in unserem Leben oder Jesus zuerst? Jesus auch? Natürlich, ich denke, alle würden wir ehrlicherweise sagen, es soll in meinem Leben nicht ohne Jesus gehen. Und meistens will ich auch tatsächlich, dass er mit mir geht, mich begleitet, mir hilft. Aber das ist noch ein Tick mehr und ein Wimpernschlag etwas anderes. Jesus zuerst. Was sind seine Ideen, seine Gedanken, seine Anliegen, um meine Beziehungen zu Dingen und Sachen und Personen, zu Familien und Freunden, zu Anschaffungen, zur Freizeitgestaltung, zum Umgang mit Geld und Zeit? Es geht um diese Leidenschaft dessen, was uns umtreibt. Wir kennen das Wort aus der Bergpredigt, wo Jesus einmal sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Das klingt, dieser erste Teil, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, wie eine Drohung. Ja. Da empfinden wir hinter ein Gottesbild, der uns nichts Gutes gönnt, der alles das uns versagt und missgönnt, was wir uns gerne wünschen würden. Und so ist es ja nicht, sondern gerade die zweite Hälfte sagt, so wird dir alles zufallen. Alles Lebensnotwendige, alles Lebensausfüllende und vieles mehr dazu. Und ich bin sicher, wir haben das alle irgendwie schon erlebt und markante Schritte hinter uns, wo wir gemerkt haben, ja, wenn wir das wirklich bewusst einmal einsetzen in einer Herausforderung, dann bekennt sich Gott dazu, dann wird uns vieles, alles andere zufallen, was nötig ist. Es ist so, als würde Gott zu uns sagen, mache dir meine Anliegen zu deinen Anliegen. Dann mache ich mir deine Anliegen zu meinen Anliegen. Ja, verstehen wir? Es geht um einen Tausch. Wir sollen das an die Anliegen, die Belange für unser Leben sehen, die Gott mit uns hat, mit der Welt, mit uns persönlich in unserer kleinen Welt. Dann sind unsere Anliegen bei ihm gut aufgehoben. Oder umgekehrt, der Stress und die Hektik, die Unruhe, der Unfriede, der uns ja vielfach bewegt, kann auch daher rühren, dass wir uns einfach zerreißen, nicht einen entschlossenen, eindeutigen Weg gehen, ja, ihm nach, ihm folgen. Ich habe mal sehr mit Erstaunen dieses Wort aus Jesaja 47 gelesen, wo es heißt, du hast dich müde gemacht durch die Menge deiner Pläne. Müde durch die Menge unserer Pläne. Wir haben viele Interessen, viele Sorgen, viele Gedanken, die wir uns für die Zukunft, für unser Leben und heute machen. Kann es auch sein, dass uns das ermüdet und dass das unsere Hektik und Stress ausmacht? Die Bitte Salomos um das gehorsame Herz oder wie Gott das beantwortet, der Verstand zu hören und recht zu richten. Oder im Vers 12 dann ein weises und verständiges Herz zu geben. In der Parallelstelle im 2. Chronikbuch wird auch noch gesagt, ich werde ihm Weisheit und Erkenntnis geben. Weisheit, das ist ja das große Thema von Salomo in seinem Buch, das er später geschrieben hat oder im Laufe der Jahre, die Sprüche Salomos. Weisheit, das ist sicherlich mehr als Intelligenz und Klugheit und Cleverness. Kann ja auch dazugehören, aber es ist weit mehr. Und die Quelle der Weisheit wird hier angesprochen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das gehorsame Herz, das ist Anfang, Weisheit zu gewinnen. Und schon vorher, vor diesem Traumerlebnis, wird uns gesagt von Salomo, Salomo aber hatte den Herrn lieb. Und das ist in gewissem Sinne sein Geheimnis, dass er jetzt hier Bestärkung erfährt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er in der Beginnzeit seiner Regentschaft, vielleicht im Alter von 20 oder 25, angesichts der Großen, die um David herum jetzt auch ihm zur Seite standen, denen er aber nicht gewachsen war. Die hätten ihn vollkommen auflaufen lassen können. Und einige haben ja aktiv Widerstand geleistet. Und die Frage, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Diese Unsicherheit, was ist mein Kurs, den ich gehen sollte, bei viel Gegenwind, den er erfährt. Und diese Antwort Gottes, ich werde ihm ein weises und verständiges Herz geben, Verstand recht zu richten und zu hören. Das ist wie eine Vergewisserung, eine Rückenstärkung, einen neuen Schub, den er gewinnt in die Zukunft. Ja, ich habe vorhin von der Leidenschaft gesprochen. Wie halte ich es mit dem Wort Jesus zuerst in unserem Leben? Und diese Leidenschaft kommt auch in einem anderen Sprüchewort, also einem anderen Wort, das Salomo später selber geschrieben hat, zum Tragen. Wenn du die Weisheit suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Erkenntnis Gottes finden. Silber liegt nicht auf der Straße und edle Steine. In Südafrika, dem Land, das der größte Produzent von Edelsteinen und Rohdiamanten in der Welt ist und auch von Goldförderung, ja, braucht man Tonnen, zig Tonnen Abraum aus der Erde erstmal zu beseitigen, ehe man wenige Karat und Gramm Rohdiamanten findet. Und doch lohnt sich das kostspielige Geschäft, ein profitabler Geschäftszweig angesichts dessen, was man an Wert findet. Da lässt sich ein Land oder eine ganze Industrie etwas kosten, um nach edlen Steinen zu suchen. Oder ich habe es auch gelesen, kann mir das kaum vorstellen, aber so ist es hier im Thüringer Wald, in der Schwarza, in diesem Flüsschen oberhalb von Saalfeld, finden sich sonntags oder am Wochenende viele Goldwäscher ein. Die stehen da stundenlang im Fluss und sieben den Grund des Baches durch, um einige Goldkörner möglicherweise zu finden. Und hier und da gibt es das auch. Aber jeder kommt da hin und erwartet, dass er nachmittags mit einem Goldklumpen nach Hause fährt. Und nie hat sich das bisher zugetragen. Also ein Einsatz, eine Hingabe, ein Stehen im kalten Wasser den ganzen Tag, das treibt Menschen dazu, weil sie etwas erwarten, was sich etwas suchen. Man kann sogar ein Freizeitwochenende da buchen oder Kindergeburtstagsfeiern eben mit Goldwäsche arbeiten. Was lassen sich Menschen kosten, um sehr vordergründige, belanglose Hobbys oder Wertgegenstände? Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Ich muss sagen, es bewegt mich wirklich, wenn ich sehe, Salomo geht einen so konsequenten Weg gegen den Widerstand in seiner Umgebung, bei allem Gegenwind und Unsicherheit. Aber es bewegt mich noch mehr, dass hier gesagt wird, Gott gefiel das. Ja, er lässt ihn das wissen und spüren. Gott outet sich. Ja? Er lässt seine ganzen Gefühle der Freude, des Mitfühlens, Fühlens an Salomo aus. Das war cool, das war super, es war mega geil. Das würde er vielleicht nicht gesagt haben, aber so könnte es Salomo, wenn er heute leben würde, vielleicht aufgefasst haben. Es gefiel dem Herrn gut. Er fiebert mit, geht er den richtigen Weg? Ja, er hat es gepackt und das freut Gott von ganzem Herzen. In dem Kulturraum Asiens, in buddhistischen Umgebungen findet man ja vielfach diese Buddha-Statuen und das ist ein Hinweis auf die Gottheit, die in sich versunken, reglos, weltabgewandt ruht. Keine Äußerung einer Gefühlsregung, sondern immun gegen jedes Geschehen, was außen vorgeht. Das ist nicht Gott, der hier sich widerspiegelt, sondern er nimmt teil an dem, was uns bewegt. Er fiebert mit, er freut sich, wenn es gelingt. Und er trägt Leid und Trauer, wenn wir einen schiefen Weg gehen. Auch in Asien, in Japan etwa, im Bereich des Shintoismus, muss es einen Tempel geben, an dessen Wänden nur Spiegel angebracht sind. Und der Betrachter, der nun irgendwo eine Versenkung in eine Gottheit sucht, er sieht nur sich selbst an allen Ecken und Enden. Also was er sucht, findet er scheinbar, so wird ihm angedeutet, nur in sich selbst. Aber das ist ein Monolog, eine Einsamkeit ohne eine Gegenüber, das uns ermutigt. Prima, das war gut. Oder das muss besser werden. Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und es wird ganz deutlich gesagt, ich tue nach deinen Worten. Du hast dieses gewünscht, so soll es sein. Und wenn wir etwas erbitten nach Gottes Willen, ja, wissen wir aus vielen anderen sechs Zusammenhängen der Bibel, dann heißt es, dann wird es geschehen. So oft hat Jesus jemanden, der ihn um Heilung gebeten hat oder eine andere Not ihm gebracht hat, dir geschehe nach deinem Glauben, nach deinen Worten. Das steht hier, das nehme ich, das ist tatsächlich die Erwartung, die ich an Gott habe. Und Gott kann es nicht überhören, denn er hat sich verbürgt in seinem Wort dazu. Ja, und ganz zum Schluss sagt Gott, und dazu, über alles das gehorsame Herz, den Verstand und die Weisheit, und dazu gebe ich dir, worum du gar nicht gebeten hast, noch als Zugabe dazu. Für viele ist das die Hauptsache, aber ihm war das noch eine Zugabe, die er obendrein bekam, Reichtum und Ehre. Und dann wird ausgeführt, so wie sie niemand in der damaligen ganzen Zeit haben würde, unter allen Herrschern seiner Zeit. Das wird nicht immer so sein, dass wir auch solches im Äußeren an Anerkennung, Ruhm und Ehre und Reichtum und Wohlstand haben. Aber gut, dass wir nicht darum gebeten haben und Salomo nicht darum gebeten hat, sondern es wurde ihm zusätzlich gegeben. Vor fast 25 Jahren, genau am 18. August 1991, also in drei Wochen ist das 25 Jahre her, da stand ein bestimmter Vers in der Losung. Vielleicht weiß das noch jemand zufällig von den Älteren. Natürlich nicht. Ein Wort aus Hesekiel 36. Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Das hat für mich eine besondere Bedeutung gehabt an diesem betreffenden 18. August 91. Und ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, was da in der weltpolitischen Lage und Entscheidung sich bewegt hat. Es war genau der Tag, an dem ein Putsch gegen Gorbatschow damals stattfand und die Welt stand in Atem. Und es hätte alles wieder nochmal, was man Wiedervereinigung und Entspannung und Ost-West-Überwindung gegeben hat, in Frage gestanden. Die sowjetischen Truppen waren hier in den neuen Bundesländern, auch in Thüringen, ja noch stationiert. Und alles hätte mit einem kalten oder heißen Krieg eine ganz andere Wendung nehmen können. 91 im August. Und es war auch genau der Tag, an dem ich die Nachricht bekommen habe, ja, hier ist Möglichkeit für dich, nach Jena zu kommen. Mehr Gutes als je zuvor und dann dieser Putsch, der alles vielleicht in Frage stellt, war mir eine große Frage. Und der zweite Teil des Verses stimmt ja auch. Ich will euch mehr Gutes tun und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Dieser Putsch ist nach drei Tagen in sich zusammengefallen durch den das Eingreifen, insbesondere von Jelzin. Wir kennen vielleicht noch diese jüngere Geschichte. Dazu gibt Gott Salomo hier noch etwas, worum er nicht gebeten hat. Mehr Gutes als je zuvor. Wir sehen es oft tatsächlich nur, wenn wir davor stehen als Wand, was muss ich alles tragen? Und wenn wir hinterher in der Rückschau betrachten, was uns alles zugekommen ist, dann können wir nur staunen. Es hat im Leben von Salomo auch eine Entfremdung gegeben, obwohl er ja in den Sprüchen immer wieder diese Erfahrung, Weisheit und Erkenntnis zum Thema macht. Nachher heißt es dann von ihm, aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott war. Es gibt zu denken, diese abschüssige Entwicklung, die er genommen hat, ist durch dieses Dazu, was Gott ihm gegeben hat, letztlich eingeleitet worden. Reichtum und Ehre. Er hatte Reichtum, konnte sich alles leisten. Er hatte Ehre, Ansehen und Macht und konnte sich alles nehmen, was er wollte. Und seine schwache Seite, die Sexualität, hat ihn dann tatsächlich mehr und mehr umgarnt. Obwohl er selbst in den Sprüchen sehr deutlich sagt, die Lippen der fremden Frau sind süßer als Honig. Lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider. Das könnte man nicht deutlicher aussagen als heute. Seine schwache Seite, aber in Klammern, bei wem ist das nicht die schwache Seite? Diese Anfälligkeit, Versuchlichkeit im Blick auf Fragen der Sexualität. Und wir werden in unserer gesellschaftlichen Öffentlichkeit, in dem, was wir in den Medien wahrnehmen, in unserem privaten Umfeld, natürlich darin bewegt und angetrieben, nimm dir, was du brauchst. Es gibt keine Fernsehserie, keinen Krimi, wo nicht irgendwo auch ein Seitensprung, eine Affäre stattfindet und als das Allernormalste und Alltäglichste uns nahegebracht wird. Und das senkt auch die Schwellen unseres Gewissens. Ja, wir müssen aktiv unseren Kompass norden, damit wir wissen, wo wir stehen. Bei Salomo wird das nicht plötzlich gekommen sein, aber schleichend, immer wieder. Und vielleicht hat er das Jugenderlebnis dieses Traumes doch zu sehr verdrängt, ein gehorsames Herz zu richten und zu verstehen. Wo wir auch stehen, wir können innehalten und einfach nochmal nachdenken. Was bedeutet das, dieser besondere Vers, den wir als dieses Schlüsselerlebnis dieses ganzen Kapitels sehen. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben. Und ich denke, da spricht wirklich eine Leidenschaft mit. Das war für Salomo damals tatsächlich das Entscheidende, was er wusste. Wenn ich das habe, dann gehe ich den richtigen Weg, dann habe ich meinen Kurs. Und es bewegt mich sehr, dass er dann irgendwie unter den Umständen seiner Umgebung, seines laxen Lebens, zu einem Verflachen seines Kurses gekommen ist. Wie tragisch. Lassen wir uns nochmal davon anreden und nochmal innehalten, was uns entgeht und nochmal die Weisheit, das gehorsame Herz, diesen Verstand, den uns Gott geben will, zu suchen und recht zu hören und recht zu richten. Amen.